Ja, hallo und ein herzliches Willkommen in einer neuen Podcast-Folge des Eine Stunde Freiheit Podcasts. Wir freuen uns sehr, euch hier begrüßen zu dürfen. Wie immer am Anfang der Hinweis auf den Disclaimer, das alles hier nur zu Ausbildungszwecken, nicht zum Nachhandeln gedacht und vor allem aber keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren, Optionen oder sonstigen. Plus, wenn wir an einem Underlying beteiligt sind, über das wir sprechen, wenn wir direkt beteiligt sind, sagen wir es dazu. Ansonsten sind wir wahrscheinlich über Konstrukte wie den MSCI World über so ziemlich allen Underlyings beteiligt. Und damit, lieber Dominik, herzlich willkommen. Wir sind hier heute ein bisschen eingeschränkt von der Bildqualität, aber hoffentlich gut zu hören und halbwegs gut zu sehen. Aber hinter uns seht ihr schon, wir sind hier im Zypern. Wir haben die Destination gewechselt. Wo waren wir, Dominik?
Wir waren in Paphos beim Cashflow-Event. Und ja, haben da jetzt 4 Tage, glaube ich, uns verbracht. Also wir waren schon länger dort, eine Woche. Haben das, Thomas, als Organisator unter anderem mit 2 Kollegen das Cashflow-Event abgehalten. Ich war Speaker mit einem Vortrag und ja, war eine tolle Erfahrung. Und heute haben wir relocated, näher Larnaca an ein ja, wunderschönes Beachfront-Property. Es geht etwas der Wind. Der soll sich heute Nacht legen und ja, dann haben wir morgen, glaube ich, wieder Sonne.
Ja, heute war es extrem stürmisch und ja, extrem ja, Wellengang und Wind und Regen, aber morgen soll es wieder schöner sein und ja, wir sind hier aber fleißig am Arbeiten. Arbeit ist das richtige Stichwort. Was haben wir alles mitgebracht? Wir plaudern über das Allzeithoch trotz Krieg und die Entkopplung der Märkte. Wir plaudern über den Apple Q2-Beat, also wirklich gute Ergebnisse von Apple. Wir plaudern über den Iran-Krieg und die Straße von Hormus und den Ölschock. Wir plaudern über den Fettumbruch. Walsh kommt ja und es gibt 4 Dissidenten. Wir plaudern unter anderem auch über die Earnings-Woche. Palantir heute nachbörslich, aber es stehen noch ein paar andere interessante an. Ja, und die Hyperscaler-Capex, über die können wir uns auch wieder auslassen. Die sind nämlich weiter gestiegen. Ja, und ansonsten Gold natürlich, Bitcoin und Co. haben wir auch noch mitgebracht. Insofern, ja, Dominik, starten wir durch. Der Markt feiert. Wir haben All-Time-Highs, jetzt gerade nicht. Momentan verkauft er ein bisschen ab, minus 0,5%. Aber was ist denn dein Take dazu?
Ja, mein Take ist, wenn wir eine starke Woche sehen sollten mit einem Wochenschlusskurs, der da ist, wo wir ungefähr jetzt gerade sind oder noch höher, also über den 7,2, wäre das für mich bullisch zu werten, könnte einen Crack-Up-Boom mit sich führen, meiner Ansicht nach. Wenn das Volumen denn passt, aber wir haben ja mit dem letzten Close ein tolles Volumen gehabt, das über Durchschnitt ist. Dementsprechend wird es da, schauen wir mal, ob wir da konsolidieren weiter oder weiter nach oben gehen. Also ich bin jetzt eher langsam da am bullischen Ende, weil wir auch diesen langen Trendkanal, den ich da eingezeichnet habe immer, der mit quasi Corona seinen Boden gefunden hat und dann mit dem Liberation Day so einen wunderschönen Boden bildet. Wenn man da eine Parallele draufsetzt, dann sieht man da einen wunderschönen Trendkanal, der wirklich lange funktioniert hat, einige Jahre, jetzt halbe Dekade fast. Und, oder ja, eigentlich eine halbe Dekade. Und da brechen wir gerade nach oben aus. Und das ist sehr spannend. Also, ich denke, dass wir da wirklich Chancen auf einen Crack-Up-Boom haben. Genauso ist es aber möglich, dass es ein Fake-Out ist. Die Zeit wird es zeigen. Aber umso länger wir uns da oben aufhalten, umso bullischer bin ich eigentlich. Nichtsdestotrotz werde ich da trotzdem nicht long traden. Ich werde es trotzdem nicht mitnehmen. Ich bleibe weiter an der Seitenlinie, weil mir das nicht rational ist, vor allem wenn wir dann vielleicht nachher zu Öl kommen und zu Hormus und dann, ja, meiner Ansicht nach eine Kurzzeit.
Magst du vielleicht kurz erklären, was ein Crack-Up-Boom ist?
Ein Crack-Up-Boom ist eine sehr, sehr scharfe Bewegung nach oben in eigentlich einer destruktiven Phase des Kapitalmarktes, wo man sagt, eigentlich im Crash oder so, kann man da nochmal eine starke Spitze nach oben haben, die aber den generellen Markt nicht widerspiegelt. Oder ich weiß jetzt gar nicht genau, wie ich es beschreiben sollte, aber so in die Richtung würde ich es mal sagen.
Ja, wir haben ja auch gute Quartalszahlen reinbekommen. Das muss man sagen. Ich habe eine Statistik gelesen. 84% der bisherigen gemeldeten Firmen schlugen die Earnings per Share Schätzung. Das ist durchaus stark und ja, generell die Großen haben auch bis auf Meta, glaube ich, ganz gut berichtet. Ja, was ist dein Take zur bisherigen Earnings Season?
Die Zahlen sind fantastisch und das auf breiter Front und das finde ich auch gut so. Die Zahlen sind wirklich sehr gut. Die werden auch so lange sehr gut bleiben, bis der Markt disruptiert wird von den Ölthematiken, auf die wir dann später noch kommen. Also ich denke, dass wir da maximal 2 Quartale noch Zeit haben, dass es in dieser Earnings Season nicht passiert, aber der Markt kauft den Ausblick, der ist derzeit noch okay, aber der nächste könnte dann schon kippen, wenn die Ölpreise auf die Produktivität drücken, wenn es da zu Rezessionen kommt, wenn die Arbeitslosenzahlen steigen sollten, eben auch durch KI etc. Also wenn es da, wenn sich diese Dinge manifestieren in der Realwirtschaft, dann kann es da zu weiterem Druck kommen und eben zu Abverkäufen. Damit rechne ich in 1 bis 2 Quartalen.
Wir haben ja am Freitag Arbeitsmarktdaten wieder, da werden wir schon mehr wissen, können wir dann später dazu kommen. Lass uns kurz über Apple plaudern. Die Q2-Earnings sind hereingekommen, war prinzipiell sehr, sehr gut. Ja, Earnings per Share geschlagen, 2,01 US-Dollar, wie 1,95 waren erwartet worden. Der Umsatz um über eine Milliarde US-Dollar höher. iPhone-Umsatz um 22% nach oben geschrieben. Service-Record 31 Milliarden. Also boomt und läuft bei Apple. Du als Windows-Nutzer, deine Meinung dazu?
Ja, dafür habe ich auch ein iPhone. Aber ja, nein, Apple ist stark und vor allem die These, die du schon länger machst, gefällt mir immer besser, also dass Apple halt die Gelder nicht ausgibt, also den CapEx dementsprechend nicht aufbringt wie andere Hyperscaler, trotzdem solche Quartalszahlen hinzaubert. Also ich finde es eigentlich wirklich fantastisch, Apple dürfte seine Arbeit gemacht haben. Hut ab, finde ich gut, also habe da wenig zu meckern, muss ich sagen.
Ja, vor allem der Service-Umsatz ist sehr stark. Da haben wir ja eine 70% Bruttomarge, die, glaube ich, sehr, sehr gut ist. Wir haben das China-Comeback, wo wirklich wieder mehr geht, definitiv mehr. Und vor allem auch, was natürlich spannend ist, ist, dass du, wie du richtig gesagt hast, für mich Apple eine Aktie, die KI noch überhaupt nicht implementiert hat. Siri ist genauso strunzdumm wie vor 10 Jahren. Insofern, wenn es das da schon gegeben hat, aber wie am Anfang eigentlich. Und von Apple Intelligence ist auch noch nicht viel zu sehen. Und trotzdem hat man eigentlich super Ergebnisse. Das ist eigentlich bemerkenswert. Der iPhone-Umsatz geht nicht zurück, obwohl Samsung-Phones wahrscheinlich mehr können als iPhones, was das Thema KI betrifft. Und ich glaube, wenn Apple es da jetzt wirklich schafft, in den nächsten Quartalen das noch zu implementieren, dann ist es ein absoluter Game-Changer. Und wenn dann wirklich irgendwann ein LLM-Anbieter am Boden liegen sollte oder sonst irgendwas, kann man den günstig erwerben. Also ich finde das auch sehr, sehr stark, was Apple macht. Und die Aktie hat dementsprechend natürlich reagiert. Ich glaube, 5% nach oben ging es, wenn mich nicht alles täuscht. Wir können es aber auch ganz kurz einblenden. Ja, es ging ganz kurz nach oben. Heute geht es wieder nach oben. Aber charttechnisch generell Apple für mich in einer wunderbaren Situation, muss man sagen, weil wir hier, wenn man sich es ein bisschen größer anschaut, uns eigentlich oben festsetzen. Ja. Das heißt, wir sind von unten kommend und setzen uns oben fest. Und man sieht das bei Apple immer wieder mal, dass wir hier so Bullenflaggen haben im Chart oder dass wir mal so Basis ausbilden, dass es dann eigentlich zum nächsten Schritt geht und das sehe ich jetzt auch wieder. Also wenn Apple über $290 steigen sollte, ist das mit Sicherheit bullish. Wenn man sie noch einmal für 240 einsammeln kann, wenn man es nicht unbedingt von einer Rezession ausgeht, natürlich ist das für mich noch interessanter natürlich. Ich habe sie im Moment nicht im Depot, aber es steht auf meiner Watchlist. Momentan hätte ich sie nur sehr gern ein bisschen günstiger gehabt. Ja, das ist eigentlich mein Take zu Apple. Ansonsten muss man auf die nächsten Zahlen warten. Gut, dann lass uns rübergehen zum Ölschock, zum Irankrieg, zur Straße von Hormuz, die ja nach wie vor gesperrt ist. Da gab's heute einige Neuigkeiten auch. Wenn es übrigens Fragen gibt, schreibt die sehr gerne schon in den Chat. Wir behandeln die dann später sehr, sehr gerne. Aber ja, was ist dein Take dazu?
Ja, nicht groß anders als die letzten Wochen auch. Also ich habe da meine Meinung nicht wirklich geändert. Also ich habe immer gesagt, es wird keine Deeskalation im Krieg gehen. Eben davon gehe ich weiter hinaus. Trump sperrt in einer zweiten Instanz auch Hormuz nochmal. Der Iran gibt sie noch immer nicht frei. Es ist alles vermint. Ich sehe da kein Durchkommen. Dementsprechend bin ich da weiter bearish, also bullish Öl. Ich denke, Öl wird weiter steigen. Wir sehen es jetzt auch wieder. Wir sind bei 110, 120 Dollar, 110 circa. Und ja, das macht sich halt bemerkbar. Und ich habe es in meinem Vortrag am Sonntag am Cashflow-Event auch angesprochen. Wenn man es mit den 70er Jahren vergleicht, mit dem Yom Kippur-Krieg, dann hatten wir ca. 12 Monate bis zum absoluten Tief vom Stockmarket und aber von Oktober bis, glaube ich, Februar oder so gar keine Reaktion am Aktienmarkt. Und dann erst hat sich das wirklich manifestiert in der Betriebswirtschaft, in den Betrieben selbst, in der Wirtschaftlichkeit der Unternehmen. Dann ist es wirklich zu Ausfällen der Lieferketten gekommen. Das sind diese Ölpreisschocks wirken sich nicht unmittelbar auf die Lieferketten aus, sondern verzögert eben mit 6 Monaten. In den Produzentenpreisen, in den PPIs, dann nachgelagert nochmal 3 Monate in den VPIs, respektive CPIs, Consumer Price Index oder Verbraucherpreisindex. Das bedeutet, wir bekommen die Inflation, es wirkt auf die Produktivität und das drückt auf die Wirtschaft und das wird dann meiner Ansicht nach auch auf die Quartalszahlen schlagen, in die Ausblicke und daraufhin wird die Börse abverkaufen. Das ist heute nicht der Fall. Der Krieg hat im Februar begonnen, also ich rechne im Spätsommer, im und Anfang im Herbst mit Korrekturen.
Aber siehst du es nicht schon früh gekommen? Weil für mich ist jetzt dann nach wie vor die Straße von Hormuz gesperrt. Wir hören aus den asiatischen Ländern, dass es dort schon massive Probleme gibt, dass man dort die Reserven bald aufgebraucht hat. Und wenn die Straße von Hormuz nicht bald öffnet, dass das dann dort ganz schwarz wird und dass das dann sicher, wir leben in einer vernetzten Welt, dass das dann sicher auf die anderen Wirtschaftsregionen sich auch ausüben wird. Also ob Apple dann noch sein iPhone bekommt aus Indien oder aus Vietnam oder aus China. Gut, China steht ganz gut da, muss man auch dazu sagen. Das ist dann schon fraglich. Jetzt ist die Frage, jetzt gibt es für mich zwei Prämissen. Eine heißt ja immer wieder, es fahren doch Schiffe durch immer wieder. Das heißt, die komplette Sperre dürfte es nicht geben. Die Amerikaner stehen noch viel zu weit weg mit ihren Schiffen, als sie jemals sperren zu können. Also auch das ist ein bisschen mehr Show, aber was ist da dein Take drauf?
Ja, mein Take ist, dass wenn dann nur Iran, also pro Iran irgendwer durchkommt, also es kommt niemand vom politischen Westen durch, wenn wer durchkommt, dann ist es jemand, der vom Iran durchgelassen wird, das sind chinesische Boote, chinesische Tanker, aber sonst ist mir nichts bekannt. Es sind maximal 4 bis 6 Tanker pro Tag, ich glaube 6 ist an der oberen Grenze, das sind alles chinesische, meines Wissens nach, also ich glaube nicht, dass da irgendwas in Amsterdam andockt oder woanders. Und dementsprechend ist es maximal für China gut, aber sonst für niemanden. Ich gebe dir recht mit den Lieferketten. Spätsommer und Herbst war von mir nur gemeint, da wird es spätestens tragend werden. Und da haben wir es auf jeden Fall in den Zahlen drinnen, meiner Ansicht nach. Es kann sehr vieles früher passieren. Lieferketten sind zu Tode optimiert worden im Kapitalismus in den letzten Dekaden. Und dementsprechend wiegt jedes Sandkorn wie ein Stein im Getriebe. Und das kann, natürlich jede Woche kann das irgendwo explodieren. Und wenn dann Lieferketten sind sehr, sehr komplex, wenn am Anfang oder in der Mitte irgendwo ein Zahnrad fehlt, dann funktioniert die ganze Kette nicht mehr und das kann jederzeit eintreffen. Also ja.
Hier vielleicht ganz kurz der Chart eingeblendet. Wir sind im Moment bei den $105. Stehen wir jetzt Realtime. Wir nehmen das am Montag um 19.12 Uhr hier auf oder 18.12 Uhr in Deutschland. Und ja, es ist definitiv natürlich eine spannende charttechnische Situation, weil wenn wir die 120 nach oben knacken, dann könnte plötzlich ein enormer Schub zumindest charttechnisch reinkommen. Politisch ist es natürlich dann noch immer eine komplett andere Sache. Ja, bitte.
Ich glaube halt, dass dieser Chart auch ein falsches Gefühl von Sicherheit vermittelt. Der Chart schaut jetzt nicht extrem aus. Also wir hatten schon mal $100. $100 ist jetzt nicht so extrem, von 70 auf 100 drauf. Das ist okay, eine 30% Steigerung. Ja. Denkt man, das kann die Wirtschaft alles verkraften. Es geht aber nicht um den Ölpreis. Es geht nicht primär um den Ölpreis, sondern um die Verfügbarkeit von Öl. Und wir haben dem Markt mittlerweile 600 Millionen Barrel entzogen, glaube ich. Wir sind im größten Ölpreisschock der Geschichte. Das ist Fakt. Und da geht es jetzt gar nicht primär um den Preis in Dollar, wie hoch Öl steht, sondern um die Verfügbarkeit. Und wir haben dem Markt so viel Öl entzogen wie noch nie in der Geschichte zuvor. Und dass da die Märkte ganz oben stehen, das ist für mich ein Risiko, was der Markt derzeit nicht einpreist. Und da gehört meiner Ansicht nach, das gehört korrigiert.
Ja. Das ist definitiv so. Und das wird sich dann, wie du sagst, eben in ein paar Quartalen erst vermutlich erweisen.
Wahrscheinlich.
Ja. Schauen wir mal. Genau, die OPEC Plus, vielleicht noch dazu kurz, da gab es ja auch Veränderungen, da gibt es jetzt ein bisschen mehr Output, dafür hat ein Land, ich glaube es war
Katar,
die OPEC Plus verlassen. Was ist da deine Prämisse drauf?
Ja, es ist ein Tropfen auf dem heißen Stein, es macht keinen Unterschied, weil die Outputmenge es nicht regeln kann. Du kannst den Output nicht so extrem steuern, dass du, was sind es, glaube ich, 16 Millionen Barrel am Tag, die fehlen, kompensieren kannst. Die OPEC hat alles raufgeschraubt, was geht, also an allen Schrauben gedreht. Und sie können, glaube ich, insgesamt 8 Millionen Barrel kompensieren. Es bleibt noch immer ein tägliches Loch von 8 Millionen Barrel. Und die Straße von Hormuz ist zu, außer für China eventuell. Aber sonst kommt da nichts durch. Und dementsprechend blutet jeden Tag 8 Millionen Barrel weniger. Das geht in die Strategic Petroleum Reserves von allen Ländern. China hat noch den längsten Atem, glaube ich. Und sonst die USA, weil sie natürlich viel produzieren. In Europa ist es ganz kritisch mit den Ölreserven und genauso in Australien. Also vereinzelte asiatische Staaten, wie ich glaube, Pakistan, glaube ich, ist ziemlich nah dran am Ende von der Ölreserve. Und dann kommen die richtigen Schocks, wenn der letzte Tropfen Öl in den Strategic Petroleum Reserves aufgebraucht ist bei den Ländern, dann fallen Industrien aus. Dann gibt es autofreie Tage, ist dann noch das geringste wahrscheinlich. Es werden Industrien schließen, es werden Schiffe nicht mehr fahren, es werden LKWs nicht mehr fahren. Dann kommt es zu den richtigen Ausfällen.
Ja. So ist es. So, Erwin fragt, haben wir schon Kriegsschiffe hier gesehen? Also, wie du hinter uns siehst, da fahren überhaupt keine Schiffe durch. Also, Kriegsschiffe haben wir nicht gesehen, aber wir haben es, glaube ich, letzte Woche schon erzählt, wie wir angekommen sind, ist eine F-15 gestartet, ja, am Flughafen von Paphos. Also das haben wir gesehen.
Genau. Kann aber genauso ein Trainingsflug gewesen sein, weil das ist jetzt, ja. Es war zwar mal oder ist vielleicht teilweise noch ein Militärflughafen, ja. Aber ich glaube jetzt nicht, dass da irgendeine militärische Basis in Waffos ist. Also.
Okay, dann schreibt er eben, die Vereinigten Arabischen Emirate haben die OPEC verlassen. Okay. Gut, zu Apple kommen wir später nochmal erwähnen. Lass uns zum nächsten Punkt kommen. Vielleicht, FED-Sitzung war ja, die Zinsen sind gleich geblieben. Was sehr, sehr auffällig war, war A, Jerome Powell wird bleiben, zwar nicht als Vorsitzender, aber als Gouverneur der FED, wird damit Herrn Donald Trump weiter ärgern. Das ist definitiv was Spannendes. Und es gab 4 Dissidenten, das heißt 4, die ja eigentlich komplett anders gestimmt haben. Und es gibt mittlerweile in der Markterwartung eigentlich 0 Cuts. Für 2026 waren schon 2 bis 3 erwartet worden. Walsh wird kommen. Für mich übernimmt er ein extrem schweres Amt. Ich glaube, er hat den Job nur bekommen, weil er Donald Trump einiges versprochen hat, was er meiner Meinung nach nicht umsetzen kann, weil es die Umstände nicht zulassen. Und das wird wahrscheinlich der nächste Brandherd werden.
Null Cuts schrei ich von den Dächern seit auch schon einem Dreivierteljahr oder einem ganzen Jahr. Ich sage, es ist nicht mehr machbar. Wir haben den Boden gefunden. Es wird trotzdem passieren, wir werden cutten, nämlich wenn die Rezession eintreten sollte, wenn eben diese Ölpreise auf die Wirtschaft drücken, dann wird man cutten, trotz Inflation. Und damit wird man die zweite Inflationswelle noch mehr befeuern. Also ich denke, der schlechteste Zeitpunkt, um Fed-Chef zu sein, weil du kannst nichts machen, du bist wirklich in der Rue de la Gac, wie man so schön sagt. Also ich wüsste nicht, wie man da gut rausmanövriert.
Also für mich ist es ebenso. Also das ist ganz, ganz schwierig. Man wird sehen, was er umsetzt. Er hat ja auch angekündigt, ein anderes Bemessungsgrundlage. Bis jetzt war der CPI-Preisindex immer spannend. Hast du da Informationen, was er da verwenden will? Hat er von einem eigenen Indikator gesprochen?
Ja, es wird halt immer verrückter. Ne? Also man möchte halt, die Kerninflationsrate, also Core PCI, ist halt bereinigt um volatile Güter und Dienstleistungen. Also sprich hauptsächlich um Ölpreise oder Energiepreise und Food Inflation. Also die halt sehr, sehr hoch schwanken. Deshalb möchte man die rausrechnen. Und das ist die Kerninflationsrate. Und jetzt kommen diese Leute von den Zentralbanken immer auf wahnwitzigere Ideen und rechnen die nächsten Güter und Waren raus, um halt irgendwie einen stabileren Inflationspreis zu bekommen. Dann immer, am besten rechnen wir gleich alles raus. Dann haben wir gar keine Inflation. Aber ich meine, das ist ja idiotisch, dass man alles, was irgendwie schwankt, rausrechnet. Seid's mir nicht böse, aber das ist ja komplett befreit.
Ja. Eigentlich gehört es so genommen, wie es ist, aber das ist ja auch, die Baskets werden nicht mehr aktualisiert, ja. oder dämlich aktualisiert, die überhaupt nicht mit der Realität entsprechen. Am Ende spürt es eh jeder in seinem Geldbörsel selber, insofern, ja.
Also die VPIs, die sind ja sowieso eine Lüge ohnehin, das muss ja, glaube ich, eh schon jedem bewusst sein. Ich habe das sogar mal vorgerechnet beim österreichischen harmonisierten Verbraucherpreisindex von 2025. Da war es, glaube ich, drinnen, jeder Österreicher gibt im Monat im Schnitt aus für Wohnen, Wasser und Energie 350 Euro. Also ich weiß nicht, wie du wohnst, ich weiß schon, wie du wohnst, aber also jetzt kann man natürlich sagen, alle Quoten sind da eingerechnet, die Immobilienbesitzer, die gar keine Miete zahlen etc., ja, mag alles sein, aber Wohnen, Wasser und Energie für 350 Euro im Monat, das soll man mal irgendwer zeigen.
Ja, die Miete gibt es zumindest in Wien nicht. Nein, das geht sich nicht einmal mit wenn du selber wohnst, aus.
Das kannst du vergessen.
Das ist absolut, absolut irre, ja.
Und das soll halt unseren Verbraucherpreisindex, dieser Warenkorb soll repräsentativ sein. Da kann ich einfach nur lachen und das ist, ja.
So ist das. Gut, jetzt haben wir diese Woche auch Earnings. Palantir, ja. Im Implied Move 10,5% plus minus in den Optionsmärkten. Wird ganz, ganz spannend. Ist auch so ein bisschen eine Hype-Aktie, wo es jederzeit rauf und runter gehen kann. Wir haben AMD, wir haben Disney, wir haben Uber, wir haben Coinbase, wir haben Airbnb. Wie siehst du auf die restliche Earnings-Season? Bekommen wir auch lauter Beat oder wie sieht's aus?
Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, weil ich die Einzelaktien da eigentlich so gut wie nicht verfolge im S&P. Ich bin, wie gesagt, breit an der Seitenlinie mit dem meisten Kapital und da auch nicht involviert. Ich war irgendwann einmal Palantir Short, hat jetzt auch nicht so gut funktioniert. Also ja, das Palantir ist für mich halt nach wie vor viel zu hoch bewertet, auch trotz Krieg, aber 200er KGV oder glaube ich ungefähr dort stehen sie. Das ist für mich einfach, ja, was will man dazu sagen? Das ist einfach historisch unglaublich hoch.
Ja. Kommen wir gleich weiter zu historisch unglaublich hoch, nämlich zu den CapEx der
ja.
Dings. Jetzt hat es ja wieder neue Rekorde gegeben in den CapEx. Vielleicht kurz erklärt, was CapEx sind. CapEx sind nichts anderes als die Kapitalausgaben. Die Hyperscaler haben jetzt angekündigt, für 2026 700 Milliarden US-Dollar auszugeben. Die meisten verbrennen 90% ihres Operating Cashflows, also auch ihres Free Cashflows. Man kann jetzt zumindest sagen, sie finanzieren es noch aus dem Free Cashflow.
Bis auf Oracle
und bis auf Meta glaube ich auch genau, nicht Meta, mehr. Ne. Meta glaube ich auch nicht mehr. Jetzt muss man natürlich hoffen, dass der Free Cashflow konstant bleibt oder weiter wächst, weil sonst wird es da kritisch schon auf der ersten Schiene. Ja, und wir haben eh schon ewig darüber gesprochen, dass das vielleicht nicht der nachhaltigste Weg ist, weil jetzt da natürlich, ja, wenn du sagen kannst, der Winner takes it all, dann macht es vielleicht Sinn. Oder die ersten drei nehmen alles. Ich glaube es halt in dem Sektor nicht. Und ich fürchte halt, dass das zu einem massiven Crash kommen wird irgendwann. Also zumindest zu einer Multiple Compression. Noch sieht es nicht so aus, weil die Free Cashflows sind nach wie vor auf Rekordhoch. Aber wenn die mal einbrechen sollten, dann glaube ich, wird das Erste sein, wo es gerissen ist.
Ja, was ich nach wie vor nicht nachvollziehen kann oder verstehen kann, ist, wer das alles bestromen soll, was hier gebaut wird. Es ist noch immer die Energie der Flaschenhals. Wir können KI-Zentren noch und nöcher bauen. Und wenn wir das nicht bestromen können, ich glaube, ich habe mal gelesen, 96% aller Entwicklungskosten fließen in KI und 4% in die Energie dazu. Ist ja nett, ich kann das nach oben skalieren, aber wenn ich es nicht bestromen kann, dann ist es halt dunkel. Macht halt auch keinen Sinn. Ich weiß, du hast dann einen Take dazu, dass man da dann eventuell die stromsparende Variante entwickelt. Es ist halt meistens so, und das kenne ich halt von Grafikkarten, dass halt immer höhere Benchmarks gesetzt werden. Das geht halt eher dann in die Richtung, dass man höher, schneller weiter will als stromsparender zu selber Leistung. Und zumindest kenne ich es nur so. Mal schauen, wie es da jetzt laufen wird. Strom ist für mich noch immer der Flaschenhals. CapEx sind noch immer nach wie vor zu hoch. Firmen verdienen ihr Geld nicht rein. Und da muss ich jetzt eine ausklammern, und zwar Anthropic. Die verdienen fantastisch gut. Also mit den letzten Anwendungen, die da rauskommen sind. Und die machen wirklich einen sehr tollen Job. Also da kommt gerade Kohle rein ohne Ende.
Ja, aber das ist ja ein LLM und gar nicht so ein Hyperscaler. Also
genau.
Mal schauen. Ja, mal abwarten, wie es wird. Momentan trennt sich ein bisschen die Spreu vom Weizen. Es wird immer so wieder, auch wenn man auf Twitter schaut, die Telekom-Parallele aus den 1999er Jahren genommen. Dort war ja auch 60% CapEx-Wachstum vor dem Crash und dann 80-90% Verluste und eine jahrelange Recovery. Cisco braucht 17 Jahre für das Comeback. Siehst du sowas auch für die Hyperscaler?
Ich sehe es genau gleich. Ich sehe es wirklich exakt gleich. Es wird meiner Ansicht nach genauso ein Szenario eintreffen. Ich sage immer, KI ist die größte Revolution nach dem Internet, das ist sie mit Sicherheit, aber die Preise sind heute überzogen und dementsprechend braucht es eine Korrektur. Es werden viele vom Markt ausgespült werden, wir wissen heute nicht, wer überbleibt. Das First-Mover-Prinzip ist ein starkes, wir werden sehen, ob es dieses Mal auch zieht, aber ich rechne damit einen breiten Abverkauf in den überhebelten Aktien, sicher 60-70%. Muss nicht eintreffen, bitte, das ist meine persönliche Meinung dazu. Ich liege oft genug falsch mit meinen Annahmen. Für mich ist das schwer überzogen und ich erwarte genau was Gleiches wie am neuen Markt.
Ja, vor allem muss man ja abwarten und muss einmal schauen, wie sich das jetzt noch weiterentwickelt, weil noch sind wir, glaube ich, gar nicht an der Spitze angelangt. Das heißt, jetzt short zu gehen, wäre mit Sicherheit der falsche Punkt, denke ich.
Ja, das zu shorten ist überhaupt, also ich würde sowas nie shorten, kann ewig nach oben gehen.
Naja, nie würde ich nicht sagen, aber wenn man mal Anzeichen sieht, dass es runtergeht, kann man es machen. Wenn man sich kurz Meta anschaut, Meta ist ja derjenige, der am wenigsten PS im Moment auf die Straße bringt. Deswegen. Ja,
gut, aber nach welchen Bewertungen würdest du schon KGV 200 zum Beispiel?
Nein, aber nehmen wir gleich als Beispiel die Meta-Aktie. Wir können uns das ja ganz kurz anschauen. Ist für mich schon sehr, sehr spannend, weil wenn du hier siehst, dass du, wir haben jetzt hier noch dieses nach oben gehende Unterstützungsniveau, das sieht man schön, das ist zwar schon mal nach unten durchbrochen worden hier einmal, aber wenn Meta zum Beispiel die 440 nach unten durchschlagt, ist das für mich eine klare Distributionsphase und dann könnte ich mir durchaus vorstellen, schauen zu gehen. Ist jetzt natürlich noch nicht der Fall, da fehlt noch einiges, das wäre hier auf diesem Niveau, 450, 440, da irgendwo, aber dann kann ich mir schon vorstellen, schauen zu gehen. Noch ist das natürlich alles lächerlich. Wir sind übrigens jetzt 7-Wochen-Chart. Also wenn man sich das Tageschart anschaut, dann sieht man, dass Meta hier ordentlich verloren hat, nämlich 8,55% nach den Earnings. Ja, ist für mich, und wenn du dir das anschaust, die ganzen Gaps hier, das sieht ja schon ein bisschen nach Distribution aus, mal nach oben, mal nach unten. Also ich bin sehr gespannt, wie das kommen wird. Ich werde jetzt Meta den Teufel tun und Meta jetzt schon shorten. Ich glaube auch, dass das noch ein paar Quartale brauchen wird, bis sich das dann auspendelt. Aber sieht jetzt mal schon für mich, wenn ich mir den Meta-Chart anschaue, sieht das eher nach einer Distributionsphase aus. Man kann es natürlich erst sagen, wenn es zu Ende ist, klarerweise, aber ja.
Sieht für mich auch nach Distribution aus. den Case kann man auf jeden Fall machen. Für mich gibt es sich einfach vom Chance-Risikoprofil einfach auch nicht da jetzt einzusteigen. Wenn Momentum in einem Cracker-Boom reinkommt, dann kann man sowas mit geringen Positionen, mit starken Hebeln, kann ich sowas probieren. Aber für mich ist das nichts, wo ich breitflächig einkaufe und sage, das geht die nächsten 10 Jahre so weiter. Wir sind im 17-jährigen Bullenmarkt, mit kurzer Ausnahme vom Corona und vom Liberation Day. Und meiner Ansicht nach ist das alles schwer überzogen. Und man braucht sich auch nur das Buffett-Ratio anschauen. Ja, Berkshire sitzt auf Cash-Beständen, die es noch nie gegeben hat. So, also ich denke, der alte Mann wird auch hier wieder recht behalten.
Sehr gut. Schauen wir es mal und warten wir es mal ab. Gut, dann haben wir als letzten Punkt eigentlich noch, bevor wir nochmal auf Apple eingehen, Erwin, keine Sorge, wir vergessen nichts, haben wir ja noch die Gold, Bitcoin, Silber, Arbeitsmarktdaten am Freitag und so weiter. Was ist denn, beginnen wir mal vielleicht bei den Edelmetallen. Wie siehst du den momentan Stand? Silber wird ja heute ein bisschen abverkauft, Gold glaube ich auch. Ja, Gold minus 2,4%, können wir auch gerne mal kurz einblenden, auch hier die grafische, die charttechnische Situation zumindest.
Ja. Ich bin ja nach wie vor bearish, das habe ich auch immer gesagt eigentlich, dass ich da noch nicht long bin. Ich weiß, dass einige von euch mittlerweile sehr bullish sind, aber ich bin dann noch immer bearish. Ich bin aber auch ein großer Freund vom Tranchieren, also ich sage jetzt mal ganz übertrieben und bitte, das ist keine Prognose, aber angenommen Gold steht irgendwann bei $15.000, dann wird es egal sein, ob man bei 5.600 einkauft oder bei 4.600 oder bei 4.300. Das macht dann das Kraut nicht fett, das ist dann relativ irrelevant. Und auf der anderen Seite, wenn einem das dann komplett davonläuft, dann ist halt besser, man ist jetzt mit einem Lag drinnen, als bitte keine Anlageberatung. Aber ich bin ein großer Freund vom Tranchieren. Ich denke, dass das Gold mittel- und langfristig weiter oben stehen wird. Ich halte aber trotzdem auch 4.300 und ich halte leider auch 3.500 noch für möglich. Das wird sich halt zeigen, wenn wir da in vielleicht einen Crash reinlaufen, in einen Liquiditätscrash, wo alles abverkauft wird, eben auch Gold zu Geld gemacht wird, um eben Margin Calls zu bedienen. Aber dann würde ich trotzdem sagen, wenn wir in so ein Szenario laufen, dass Gold sich als erstes wiederholt und wieder zum Steigen beginnt, Silber würde dann noch einen größeren Hit kriegen, meiner Ansicht nach. Ich erwarte nach wie vor die $54 bis $56, die ich jetzt leicht nach oben korrigiert habe, auf ca. 58 oder so. Ich glaube, da läuft eh gerade dein Encore VWAP. Das wäre dann vielleicht eine gute Marke. Und ja, wenn man langfristig bullish ist, ist halt die Frage, ob man von 75 auf 59 runter noch warten will und Gefahr läuft, dass man dann nicht dabei ist, wenn es jetzt nach oben eskaliert. Ich weiß es auch nicht, wann es kommt oder ob es noch kommt. Ich bin mittel- und langfristig bullish, aber ich warte da halt noch weiter ab, bis wir da noch ein bisschen abverkaufen.
Charttechnisch sind die Charts definitiv angeschlagen. Ich habe es heute ja auch erklärt Tagesupdate. Vor allem der Silberchart für mich sehr, sehr angeschlagen, wenn man sich das anschaut. Und ich vergleiche das immer wieder mit einem Ball, der von einem Hochhaus irgendwie runtergeworfen wird. So, was haben wir da jetzt? Ein Problem. Jetzt das so. Einen Ball, der von einem Hochhaus heruntergeworfen wird, dann wird er mal runtergeworfen, dann springt er wieder nach oben, dann geht er wieder runter, springt nicht mehr ganz so weit nach oben, geht wieder nach unten und dann wird das immer weniger hier und dann bricht man halt irgendwann hier nach unten durch. Deswegen halte ich die 58 bei Silber durchaus auch noch für möglich. Wären für mich definitiv dann Nachkaufkurse, muss man auch dazu sagen. Bei Gold sieht es ein bisschen besser aus. Gold ist ein bisschen stärker, meiner Meinung nach, auch charttechnisch. Aber es sieht ähnlich aus. Also wir müssen jetzt einmal versuchen, wenn man wirklich charttechnisch wieder, wenn es wieder interessant werden sollte, dann muss man definitiv versuchen, die Vorhochs zu brechen. Das wäre bei Gold die 4.900. Und man muss auf jeden Fall jetzt über den 4.400 bleiben, meiner Meinung nach, charttechnisch. Sonst ist der Chart halt eingeschlagen. Aber mein Gott, na, wie gesagt, langfristig, das ist jetzt eine kurz- bis mittelfristige Prognose, charttechnische Prognose. Da würde ich jetzt auch nicht gravierend...
Genau, meine physischen Bestände verkaufe ich sowieso nicht, meine Aktien habe ich abverkauft, meine Hebelpositionen oder Optionspositionen sind auch verkauft, aber da komme ich dann wieder rein, wenn wir da irgendwie eine Bodenfindung sehen oder nochmal die nächsten Marken nach unten reißen, dann werde ich auch da zügig wieder aufbauen.
Ja, absolut. Gut, wenn es noch Fragen von eurer Seite gibt, könnt ihr die gerne noch in den Chat schreiben. Ich gehe nochmal zurück auf Apple, weil das ja die Frage vom Erwin war. Ich blende sie dann gleich nochmal ein, wo wir Apple mehr oder weniger sehen oder wo ich kaufen würde. Wie gesagt, eines vorweg, ich bin in Apple nicht investiert, ich habe keine offene Apple-Position und ich möchte auch dazu sagen, dass das alles ein Szenariendenken ist und dass man dann, wenn die Punkte soweit sind, definitiv nochmal drüber plaudern kann. Also zwei Szenarien bei Apple, ich werde wahrscheinlich nur eines der beiden wählen, beziehungsweise das obere nicht. Also bullish auf jeden Fall für mich, wenn wir die 290 nach oben überschreiten. Also wenn wir da nach oben ausbrechen, wäre das einfach für mich ein Trendfolgetrade, könnte man machen mit wenig Kapital. Für mich ist eher die Zone da unten bei 2,50, zwischen 2,45 und 2,50 spannend. Also hier in diesem Bereich, da könnte ich mir es gut vorstellen, auf jeden Fall mal eine Tranche aufzubauen. Ganz spannend muss man natürlich dazu sagen, wäre es, wenn man nochmal die 200 sehen, aber das glaube ich, wird nicht passieren. Das wäre dann doch noch einmal ordentliche, ja, zumindest 20% die Apple darunter gehen müsste. Das kann man in einer Rezession schon erwarten, definitiv. Aber ja, es ist für mich eher unwahrscheinlich. Jetzt ist Apple für mich, in dem Kurssegment, wo ich sage, da kann ich jetzt keinen Short Put schreiben, weil ich würde gern rein tranchieren. Also ich kann mir schon vorstellen, irgendwann 100 Apple-Aktien zu haben. Aber ich würde gern rein tranchieren. Das geht mit einem Short Put halt nicht. Wenn jemand genügend Kapital hat, würde ich jetzt einfach 250er Short Put schreiben, so lange, bis ich einfach eingebucht bin. Das ist die Warren Buffett-Strategie mehr oder weniger. Und das ist jetzt da meine Strategie. Ich warte jetzt einfach mal ab, ob wir die 250 nochmal sehen. Wenn man sie nochmal sehen sollte, dann kommt es halt darauf an, wie man sie sehen. Wenn wir jetzt wie ein Karacho unten aufkrachen auf der 250, weil irgendwas passiert, dann ist das natürlich nicht der Fall. Wenn wir jetzt langsam runtergehen mit wenig Volumen, kann ich mir durchaus vorstellen, dass 250 ein sehr, sehr guter Einstiegszeitpunkt für die Apple-Aktie sein könnte. Genau. So viel dazu. Damit wären wir durch, Dominik, glaube ich. Warte, lass mich schauen. Ja. Damit wären wir durch. Von eurer Seite scheint es auch keine Fragen mehr zu geben. Du wirst am Donnerstag, entweder diesen oder nächsten, werden wir noch schauen, den Vortrag von Zypern noch einmal wiederholen für die eine Stunde Freiheit Community, den Precious Metal Summit. Magst du da ganz kurz nochmal anteasern, was da kommen wird?
Ja, ich erkläre, wie ich mein Portfolio, beziehungsweise wie Nassim Taleb sein Portfolio strukturiert, nach dem Buch Antifragile, Antifragile, das er geschrieben hat. Finde ich einen sehr spannenden Ansatz. Nassim Taleb war ja Finanzmathematiker, Risikomanager, Optionstrader. Und da gibt es einen sehr spannenden Portfolioansatz, den ich jetzt um konvexe Rohstoffe oder Rohstoffansätze quasi erweitert habe. Und da mache ich halt den Case, warum Rohstoffe besser sind als Fixed-Income-Produkte über die nächste Dauer. Und das erkläre ich quasi in dem Vortrag, der ungefähr eine Stunde dauert. Und genau, den werde ich entweder diesen Donnerstag, wenn sich hier von der Qualität ausgeht, mit Mikrofonen, Licht etc., Wind, dann werden wir es diesen Donnerstag machen. Ansonsten wird das eine Woche später passieren.
Super. Und wer jetzt noch dabei sein will, Weekly Call, gleich im Anschluss in 2-3 Minuten. Den Link findet ihr im Live-Event-Kalender von einer Stunde Freiheit. Und danach um 19.30 Euro Zeit, also in einer Stunde, dann haben wir den Fundamentalanalyse-Call, wo wir heute wieder eine Aktien-Community-Depot gekauft haben und wieder einige spannende Aktien durchbesprechen werden. Das soll es gewesen sein. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao, ciao.